Erinnern wir uns noch an die Zeit, bevor wir den wahren und allmächtigen Gott kannten. Denn in der Schrift steht geschrieben: Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Doch das ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Sicherlich kennen wir alle diese Schriftstelle und wissen, wo sie zu finden ist. Ich denke, dass wir alle in der letzten Zeit bemerken, dass die Prüfungen zunehmen, dass die Leiden noch größer werden, als es zu allen Zeiten für die wahren Christen gewesen ist, dass scheinbar unüberwindbare Probleme vor uns auftun, dass es sogar einfach nur schwieriger wird, zur Versammlung gelangen zu können, obwohl uns das so wichtig ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sagte Jesus. Aber meinen wir nicht, dass dies in einer Welt, die von Satan, dem Teufel, beherrscht wird, so einfach und so selbstverständlich ist? Bequemlichkeit wird uns letztlich zu Fall bringen, das ist gewiss. Aber Hartnäckigkeit und die Liebe zu Gott werden uns helfen, am Ende erfolgreich zu sein und Eintritt ins Reich Gottes zu erhalten. Vorausgesetzt natürlich, dass wir bis zum Ende ausharren. Der Titel meiner Splitpredigt heute lautet: Wie uns das Lob näher zu Gott bringt. Ich möchte uns heute ein wenig Ermutigung zuteilwerden lassen. Und diese Ermutigung kommt aus dem Lob, das wir Gott gegenüber erbringen können und müssen. Wenn wir Gott auf die richtige Weise loben und ihm danken, auch wenn es schwere Zeiten sind, ganz besonders, wenn es schwere Zeiten sind, so wollen wir uns Ermutigung geben lassen, und zwar direkt aus dem Wort Gottes. Gehen wir gemeinsam zu Jesaja Kapitel 12 und lesen wir Vers 2. Ich werde diese Stelle aus der Neuen Lutherbibel 2009 zitieren, wie auch die weiteren Stellen, es sei denn, dass ich etwas anderes angebe. So lesen wir in Jesaja 12, Vers 2. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied und ist mein Heil. Natürlich beziehe ich mich im Speziellen auf unsere Zeit heute. Ich möchte uns allen Ermutigung geben, damit wir das vor uns Liegende meistern können. Ich möchte aufzeigen, dass uns in der vor uns liegenden oder was uns in der vor uns liegenden Zeit helfen und letztlich sogar retten kann. Schauen wir also weiter in den Versen 4 bis 6, was wir heute tun können. Jesaja sprach diese Worte für uns, direkt zu uns, wenn wir sie heute lesen. Dort heißt es in Vers 4: Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied und ist mein Heil. Lob singt dem Herrn, denn er hat sich herrlich erwiesen, das sollen alle Länder erfahren. Jauchze und juble, du Einwohnerin von Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Einwohnerin von Zion, das bedeutet Mitglied der wahren Kirche Gottes. Das sind wir alle, die wir heute Teil der Kirche sind. Diese Worte gelten uns, die wir gottesgezeugte Kinder sind. Die Überschrift über dem Kapitel in der Luther 2009 lautet: Danklied der Erlösten. Eine wirklich tolle Anleitung, wie unsere Einstellung sein sollte und was unsere Aufgabe ist. In Vers 5 heißt es, dass alle Länder erfahren sollen von der Herrlichkeit des Herrn. Das geschieht, wenn wir den Herrn loben und ihm danken. Wenn wir seine Wundertaten verkünden durch die Predigten der Kirche Gottes. Sie müssen erfahren, wie es an anderer Stelle in der Schrift heißt. Und es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Natürlich spricht Petrus in dieser Stelle von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Aber Jesus Christus hat uns auch gelehrt, zu wem wir beten sollen, wem wir danken sollen und wen wir loben sollen. Nämlich Gott den Vater, der auf seinem Thron im Himmel sitzt. Schauen wir uns gemeinsam eine Stelle in Epheser Kapitel 2 an, die uns anzeigt, wie dankbar wir Gott sein sollten. Eine große Erkenntnis steckt in dieser Stelle. Sie zeigt uns auch, dass Gott uns rettet und wir das aus eigener Kraft niemals schaffen können. Epheser 2, die Verse 4 bis 7. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Vers 6. Und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns erweise in Christus Jesus. Und darum versammeln wir uns jede Woche am Sabbat, um Gott zu danken und ihn zu loben. Wir folgen damit der folgenden Anweisung in Psalm 95 in den Versen 1 bis 7. Lesen wir diese Stelle gemeinsam und erfreuen wir uns der Worte, die hier stehen. Denn wer sollte diese Worte besser verstehen als wir, die wir gottesgezeugte Kinder sind? Psalm 95, die Verse 1 bis 7. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und über den Fels unseres Heils jauchzen. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen über ihn jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge gehören ihm. Ihm gehört das Meer und er hat es gemacht und seine Hände schufen das trockene Land. Auch hier ein weiterer Beweis, dass die lächerliche Evolutionstheorie ein Märchen für Erwachsene ist, wie auch eine unserer veröffentlichten Broschüren heißt. Aber weiter mit Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Vers 7. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Jeden Sabbat loben wir Gott gemeinsam in der Versammlung, indem wir für ihn Psalmen singen. Und wenn wir die Hymne auf Seite 7 singen, die den Titel trägt, Dank dir, Herr, von ganzem Herzen, dann singen wir in der vierten Strophe den folgenden Text, der aus Psalm 9 entnommen ist. Dort heißt es, lasset uns dem Herrn Lob singen, der von Zion aus regiert, und verkünden seine Taten allen Völkern auf der Erde. Keine Blutschuld bleibt verborgen ihm, der die Bedrängten hört. Er wird für die Seinen sorgen, mit der Lieb, die ewig währt. Somit ist für uns vollkommen klar, dass bessere Zeiten nur kommen können, wenn das Reich Gottes über diese Erde herrscht. Gott herrscht schon heute über uns und wir sind uns dem auch absolut bewusst. Er herrscht nicht über die Menschen in der Welt, denn die wollen sich von ihm auch absolut gar nichts sagen lassen. Ich werde mir nun ein wenig Zeit nehmen, um auf ein Übel hinzuweisen, das in unseren Tagen leider wieder hochzukommen scheint. Wir haben in den letzten Predigten wieder häufig über die 10. Wiederauferstehung des Römischen Reiches gehört. Die 10. Wiederauferstehung, die wiederum unter dem Einfluss der römisch-katholischen Kirche stattfinden wird. In der EU und ganz besonders in Deutschland beobachten wir wieder mit Schrecken die Rückkehr des Sozialismus und seiner Mechanismen. Der US-Vizepräsident J.D. Vance hat darüber auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen, wobei nicht ganz klar war, ob er die wahre Tragweite dessen wirklich erfasst hat. Dennoch hat er einige sehr wichtige und richtige Dinge angesprochen. Dass die EU-Staaten ihre freiheitlichen Prinzipien aufgeben und Maßnahmen ergreifen, die man nur aus totalitären und unterdrückenden Regimen kennt. Und hier sind es auch wiederum klar erkennbar, die Mechanismen des Sozialismus, der im Zweiten Weltkrieg so viel Leid und Tod gebracht hat. Erschreckend sind viele Aussagen deutscher Politiker in unserer Zeit. Ich möchte einmal ein Zitat einbringen, Und ich bin gespannt, ob Sie wissen, von wem es stammt. Dort heißt es, von den Reichen, gebt ihnen den Armen. Und wir sagen, deutsches Volk, hilf dir selbst. Jeder soll helfen, ob arm oder reich. Jeder soll sich denken, es gibt noch einen, der ärmer ist als ich. Und dem will ich helfen als Volksgenosse. Dieses Zitat stammt tatsächlich von Adolf Hitler. Wenn ich heutzutage ständig höre, man müsse einfach nur eine Reichensteuer einführen und das Geld an die Bedürftigen umverteilen, bedürftig sind sie meistens durch das schlechte Regieren der Politiker, dann ist es wirklich erschreckend. Aber warum bringe ich dieses Zitat in dieser Splittpredigt? Was können wir daraus lernen oder was daran sollte uns eine Warnung sein? Es zeigt an, auf was sich die natürlichen Menschen stützen. Sie stützen sich nämlich nicht auf Gott, verlassen sich nicht auf ihn, wie wir es tun müssen. Sie verlassen sich auf Ideologien, die letztlich immer ins Verderben führen. Es sind keine Lösungen, sondern Brandbeschleuniger, die Unrecht fördern, währenddessen sie sich als das Gute darstellen. Es sind Konzepte, die auf falschen Versprechungen basieren. Sie sind alles andere als gerecht. Nein, sie fördern das Unrecht. Dazu werde ich kurz ein paar Aussagen der Bibel zitieren, die klar untermauern, dass das Prinzip der Umverteilung völlig falsch ist. Sie brauchen diese Stellen nicht aufzuschlagen. Ich zitiere 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 11 und 12 aus der Lutherbibel 2017. Und eure Ehre da reinsetzt, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Psalm 128, Vers 2. Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit, wohl dir, du hast es gut. Psalm 90, Vers 17. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Und zum Schluss 2. Thessalonicher, Kapitel 3, die Verse 11 und 12. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln und arbeiten nichts, sondern treiben unnütze Dinge. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Im Deutschland unserer Zeit heute werden diese Prinzipien aufgrund von Ideologie nicht umgesetzt. Die Ergebnisse dessen können wir tagtäglich in den Medien lesen oder hören. Die Begründungen und Rechtfertigungen aus einer angeblich historischen Verantwortung sind gelinde gesagt lächerlich. Sich also wie die Welt auf Ideologien anstatt auf Gottes Gebote zu verlassen, wird keinen Erfolg bringen. Aber es führt die Menschheit letztlich an den Rand der totalen Vernichtung. Und der Urheber aller menschlichen Ideologien ist kein geringerer als Satan, der Teufel, der die ganze Welt verführt hat. Aber schauen wir uns an, wohin das alles diese Welt und ihre Anführer, die Könige und Politiker führen wird. Was passiert, wenn man sich anstatt auf Gott, auf diese Ideologien Satans verlässt? Was passiert mit denen, die heute hier in Europa die Meinungsfreiheit und Wahrheit mit Füßen treten und versuchen, diese niederzuhalten? Und Menschen, die sich daran halten, einzusperren und noch viel schlimmer, in der Zukunft gar zu töten. Darauf erhalten wir eine eindeutige Antwort im Wort Gottes. Schlagen Sie schon einmal Jesaja Kapitel 24 auf. Wir lesen die folgende Warnung an die Welt als Gewissheit direkt von Gott. Sie zeigt uns das Ergebnis, wenn man auf der falschen Seite steht. Das ist die Seite, auf der wir nicht stehen wollen. Deshalb auch heute diese Warnungen. Aber ich werde im Anschluss natürlich in Anlehnung an die richtige Herangehensweise aufzeigen, was wir tun müssen und uns dadurch erneut die Ermutigung geben, die wir so dringend benötigen. Wir finden Gottes Warnung in Jesaja Kapitel 24 in den Versen 17 bis 23. Jesaja 24, Verse 17 bis 23. Darum kommt über euch, Bewohner der Erde, Schrecken, Grube und Schlinge. Wer vor dem Geschrei des Schreckens entflieht, wird in die Grube fallen. Und wer aus der Grube entkommt, wird in der Schlinge gefangen werden. Denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan und die Grundfesten der Erde beben. Es wird die Erde mit Krachen zerkrachen, mit Bersten zerbersten und mit Wanken auseinanderbrechen. Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener und wird hin und her geworfen wie ein Zelt. Denn ihre Schuld bedrückt sie so, dass sie fallen wird und nicht wieder aufsteht. Vers 21. Zu der Zeit wird der Herr, das Herr der Höhe, heimsuchen in der Höhe und auf der Erde die Könige der Erde. Und sie werden wie Gefangene in einer Grube gesammelt und in einem Kerker eingesperrt und nach langer Zeit wieder heimgesucht werden. Vers 23. Dann wird der Mond vor Scham erröten und die Sonne wird sich schämen, wenn der Herr Zebaoth König sein wird, auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit. Was ist das Ergebnis des Sozialismus? Was das Ergebnis von Ideologien? Es ist die Spaltung der Menschen, die Einteilung in Gut und Böse, in richtig und falsch, in gerecht und ungerecht. Aber das alles nach Maßstäben, die von bestimmten Menschen aufgrund ihrer Ideologien festgelegt werden. Dort haben nicht alle Menschen das Recht auf Mitsprache. Es wird einfach von einigen wenigen festgelegt und mit Unrecht einfach durchgesetzt. Das alles hat mit Freiheit und Zusammenhalt nichts zu tun. Der Apostel Paulus beschreibt dies in der Schrift völlig anders. Er gibt uns ein völlig anderes Konzept der Gerechtigkeit und des Zusammenhalts an. Gottes Prinzip nämlich ist es: Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und genau deshalb dürfen wir so dankbar sein, dass Gott uns aus all dem befreit hat. Er ist so anders als das Treiben der Menschen in dieser Welt. Schauen wir uns dazu zwei Stellen in den Psalmen an. Beginnen wir in Psalm 147, Vers 5, um den Unterschied zu sehen. Und wir erkennen wiederum den Segen, der uns durch den Glauben an Gott gegeben ist. Psalm 147, Vers 5. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er regiert. Und weiter in Psalm 48, Vers 2. Dies gibt auch einen Ausblick auf die Zukunft, wenn Jesus Christus zurückgekehrt sein wird. Dort heißt es in Psalm 48, Vers 2. Groß ist der Herr und hochgerühmt in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. In der Kirche Gottes ist er das schon heute. Und so rühmen wir ihn auch heute an diesem Sabbat wieder als den Allerhöchsten und den, dem alle Ehre gebührt. Kommen wir aber wieder zurück auf die Warnung Gottes an die Menschheit in Jesaja Kapitel 24, die wir vorhin gelesen haben. Fahren wir fort in Jesaja 25, Vers 1 zu lesen. Hier erhalten wir wieder Ermutigung und die Aufforderung, Gott zu loben und zu danken. Lesen wir gemeinsam Jesaja 25, Vers 1. Herr, du bist mein Gott. Dich preise ich. Ich lobe deinen Namen, denn du tust Wunder. Deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Und lesen wir weiter die Verse 3 bis 5, die uns zeigen, dass wenn wir uns an Gott statt an die Ideologien dieser Welt halten, so werden wir Hilfe finden. In Vers 3 heißt es: Darum ehrt dich ein mächtiges Volk. Die Städte gewaltiger Nationen fürchten dich. Denn du bist die Stärke der Geringen. die Stärke der Armen in der Not, eine Zuflucht vor dem Unwetter, ein Schatten vor der Hitze. Denn das Toben der Tyrannen ist wie ein Unwetter gegen eine Wand. Vers 5. Du demütigst das Ungestüm der Fremden wie die Hitze an einem dürren Ort. Wie die Hitze durch den Schatten der Wolken, so wird das Siegeslied der Tyrannen gedämpft. Er wird alles Unrecht beseitigen. Er wird uns helfen und erlösen. Er wird aber noch viel mehr tun. Er wird auch die Verblendung der Menschen beseitigen. Er wird auch ihnen die Augen öffnen und ihnen Erkenntnis schenken. Und es wird der Welt offenbart werden, dass wir richtig lagen mit unserem Glauben und mit unserer Hoffnung. Und dass es richtig war, dass wir uns auf Gott verlassen haben. Und das lesen wir in den Versen 7 bis 9 des 25. Kapitels von Jesaja. Lesen wir also weiter in Vers 7. Und er wird auf dem Berg die Hülle wegtun, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, mit der alle Nationen bedeckt sind. Er wird den Tod für immer verschlingen und der Herr, Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen und wird die Schmach seines Volkes auf der ganzen Erde beenden. Denn der Herr hat es gesagt. Vers 9. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, und er wird uns helfen. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Wir werden uns freuen und fröhlich sein über seine Rettung. Aber damit nicht genug der Hoffnung und des Trostes. Unsere Erkenntnis soll noch viel mehr wachsen. Unser Vertrauen auf Gott noch viel mehr zunehmen. Damit wir noch mehr werden wie die klugen Jungfrauen aus Matthäus 25. Und damit wir nicht Teil des großen Abfalls am Ende werden müssen. Wie Jesus Christus an anderer Stelle sagte, dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Dieses Schicksal muss uns nicht treffen und wird es auch nicht, wenn wir Gottes Wort beherzigen. Fahren wir deshalb fort in Jesaja 26 und Vers 2 mit der Ermutigung. Vertrauen wir vollständig auf Gottes Wort, denn dazu sind wir befähigt, durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Jesaja Kapitel 26, Vers 2. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einziehen kann, das den Glauben treu bewahrte. Vers 3. Dem festen Sinn erhältst du Frieden. Frieden, weil er dir vertraut. Vers 4. Verlasst euch auf den Herrn für immer. Denn Gott, der Herr, ist ein ewiger Fels. Weiter mit Versen 8 und 9. Denn wir warten auf dich, Herr, auch im Weg deiner Gerichte. Unseres Herzens Anliegen sind dein Name und dein Gedächtnis. Vers 9. Bei Nacht sehnt sich mein Herz nach dir. Mein Geist in mir sucht dich mit Fleiß. Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, dann lernen die Bewohner des Erdbodens Gerechtigkeit. Und noch die Verse 11 und 12. Herr, deine Hand ist erhöht, das sehen sie nicht. Wenn sie aber den Eifer um dein Volk erkennen, dann werden sie beschämt werden. Ja, das Feuer gegen deine Feinde wird sie verzehren. Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn alles, was wir ausrichten, das hast du uns gegeben. Trotz aller Schwierigkeiten und Probleme, denen wir heute ausgesetzt sind, ist es nicht eine große Hoffnung und ein großer Trost? Aber wir müssen dies auch annehmen und Gott wirklich dankbar sein, dass er uns berufen hat. Andernfalls würden wir immer noch Teil dieser Welt sein und ihrem Schicksal entgegengehen. Wir haben es in unserer eigenen Hand, aber wir müssen ihm gehorsam sein. Wir müssen endlich unser Leben ändern. Und nach seinem Willen leben. Denn er gibt uns das folgende Versprechen in Jesaja Kapitel 30 in den Versen 18 und 19. Jesaja 30, die Verse 18 und 19. Darum wartet der Herr darauf, euch gnädig zu sein und hat sich aufgemacht, um sich über euch zu erbarmen. Denn ein Gott des Rechts ist der Herr, wohl allen, die auf ihn hoffen. Vers 19. Denn das Volk Zions wird in Jerusalem wohnen. Du wirst nicht mehr weinen, er wird dir gewiss gnädig sein. Wenn du rufst, er wird dir antworten, sobald er es hört. Lesen wir auch Jesaja Kapitel 33, Vers 2. Und bitten wir Gott, jeder für sich, im Gebet. Jesaja 33, Vers 2. Herr, sei uns gnädig, denn auf dich hoffen wir. Sei alle Morgen unser Arm, dazu unsere Rettung zur Zeit der Not. Weiter in Vers 13. So hört nun, ihr, die ihr fern seid, was ich getan habe, und die ihr nah seid, erkennt meine Stärke. Und Vers 22. Denn der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Meister. Der Herr ist unser König. Er hilft uns. Einige von uns mögen zweifeln. Einige von uns mögen sich sorgen. Es betrifft jeden von uns von Zeit zu Zeit. Aber es darf kein dauerhafter Zustand sein. Wir müssen das überwinden. In meiner Kurzpredigt am letzten Laubhüttenfest habe ich über den Zusammenhalt gesprochen und darüber, dass wir uns einander helfen müssen. Gott erwartet das von einem jeden von uns. Und die Predigten und Veröffentlichungen der Kirche tun genau das. Gott möchte jeden Einzelnen von uns in seinem Reich haben. Und genau das sollte auch die Einstellung von uns allen sein. Schauen Sie sich um. Schauen Sie Ihre Geschwister an. Wünschen Sie sich, dass ein jeder von Ihnen im Reich Gottes sein wird. Reichen wir einander die Hände zur Hilfe, wo wir können. Johannes schrieb in seinem ersten Brief: Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Ermutigungen, die das Wohl des anderen im Sinn haben, entspringen auch aus der Liebe zum anderen. Wenn Gott uns alle in seinem Reich möchte, dann soll das auch unser aller Wille sein. In Jesaja Kapitel 35 in den Versen 3 bis 4 finden wir eine solche Ermutigung. Nehmen wir sie uns zu Herzen, vermehren wir unseren Glauben an Gott, lassen wir den Glauben Christi zu unserem Glauben werden. Nehmen wir diese Ermutigung an. In Jesaja 35, Vers 3: Stärkt die müden Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, euer Gott kommt zur Rache. Gott, der vergilt, kommt und wird euch helfen. Die Hände stärken. Das bedeutet auch, das Werk Gottes zu tun. Und Gott hat diese Aufgabe seiner Kirche gegeben. Er beschreibt es auch klar und deutlich, wem er den Auftrag erteilt hat. Wir alle haben Anteil daran. Wir alle sind Teil von Gottes Plan. Gott beschreibt dies sehr genau in Jesaja 43 in den Versen 21 und 22. Schlagen wir diese Stelle auf und erkennen wir unseren Wert, den wir für Gott haben. Machen wir uns nicht selbst klein und unbedeutend, wenn Gott dies ganz anders sieht. Gott selbst spricht in Jesaja 43 in den Versen 21 und 22. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, es soll meinen Ruhm erzählen. Nicht, dass du mich gerufen hättest, Jakob, oder dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Jetzt kann man natürlich argumentieren, Gott würde hier in Vers 20 das physische Volk Israel beschreiben. Aber dann muss man sich auch die Frage stellen, ob das physische Israel diese Aufgabe heute denn erfüllt. Und warum würde Gott dann die Bestrafung durch das Tier in der großen Trübsal über die Häuser Israel und Juda bringen? Nein, hier spricht Gott tatsächlich über die Kirche Gottes. Parallelstellen dazu wären unter anderem: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Oder folgende Stelle, die ich aus der Hoffnung für alle zitiere. Suchen Sie diese Stellen einmal selbstständig in der Schrift. Der Herr spricht: Von denen, die mich gar nicht gesucht haben, ließ ich mich finden. Und denen, die nie nach mir fragten, habe ich mich gezeigt. Zu Menschen, die nicht aus meinem Volk waren, habe ich gesagt: Seht her, hier bin ich. Und auch der Apostel Paulus hat dieses Prinzip erklärt, als er schrieb: Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Erwählten aber haben es erlangt. Die übrigen wurden verstockt. So frage ich nun: Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihre Verfehlung ist den Heiden das Heil widerfahren. Das sollte sie eifersüchtig machen. Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Ja, Gott hat uns erwählt, auch für diese Aufgabe. Er hat uns zu geistlichen Israeliten gemacht, in seinen Ölbaum eingepfropft. Aber dazu, dass wir diese Aufgabe mit Demut erfüllen und uns nicht über die anderen Menschen, schon gar nicht die physischen Israeliten, erheben. Einzig aus seiner Gnade heraus hat er das getan. Auch dafür sollen wir ihn loben und preisen. Lesen wir auch noch die folgende Wahrheit in Jesaja Kapitel 45 in den Versen 11 und 12. Und erkennen wir genau diese Wahrheit über Israel, wie Gott alle retten wird. Jesaja 45, die Verse 11 und 12. So sagt der Herr, der Heilige in Israel und ihr Meister: Fragt mich um das Zukünftige, weist meine Kinder und das Werk meiner Hände zu mir. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf geschaffen. Ich bin es, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben und habe allem seinem Herr geboten. Ich könnte auch dieses noch vertiefen, aber dazu fehlt mir die Zeit. Ich denke, dass wir alle verstehen, wie tief diese Aussagen hier gehen und wie gesegnet wir sind, dass wir das erkennen dürfen. Aber lesen wir nun weiter in den Versen 15 bis 17. Wirklich, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Retter. Aber die Götzenmacher müssen alle Schande und Hohn ertragen und miteinander schamrot hingehen. Vers 17. Israel aber wird erlöst durch den Herrn, durch eine ewige Erlösung, und wird nicht zu Schanden noch zu Spott, immer und ewig. All der Spott, den wir heutzutage ertragen müssen, wird aufhören. Gott wird alles das beenden. Wir werden erkennen und erfahren, dass sich alles, was wir heute in unserem Leben auf dem Weg der Berufung ertragen haben, auszahlen wird. Wir werden Gott so dankbar sein. Und dass wir auf Gott vertrauen müssen, wird uns ebenfalls in Sprüche Kapitel 29, Vers 25 bestätigt. Lesen wir gemeinsam diese Stelle in Sprüche 29, Vers 25 und handeln wir nach dieser Anweisung Salomos. Diese Stelle zitiere ich aus der Lutherbibel 2017. Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Ja, wir müssen in der Zukunft für Gott und seine Prinzipien einstehen. Wir müssen sein Gesetz erfüllen und danach handeln. Wir dürfen uns nicht vor Menschen fürchten und nicht, um ihnen zu gefallen, Gottes Gebote übertreten. Doch dazu gehört Übung. Wir müssen darin geübt sein, für die Wahrheit einzutreten. Sie sollte sich in unserem Charakter, in unseren Handlungen wiederfinden. Wenn wir unser Leben auf Gott ausrichten, wenn wir mit ihm im Einklang leben, wenn wir ihn loben und preisen, wird uns das ihm näher bringen. Wenn wir bewusst, gezielt und voller Überzeugung nach seiner Wahrheit suchen, dann wird er sie uns offenbaren. Dann wird uns das näher zu ihm bringen. Ich wünsche mir für uns alle, dass uns durch die Worte Gottes heute wieder Hoffnung und Zuversicht gegeben werden. Dass wir neuen Mut schöpfen und dass uns wieder bewusst wird, wie wichtig es ist, Gott an die erste Stelle in unserem Leben zu setzen. Und so möchte ich heute mit einer uns sehr bekannten Stelle im 1. Petrus, Kapitel 2 und Vers 9 schließen. Nehmen wir uns diese Stelle sehr zu Herzen und versuchen, wir dies als Anleitung zu nehmen und dies mehr und mehr zu erfüllen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Dort heißt es: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat.